BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Treue Hörer werden sagen, nein, nicht schon wieder Klimapolitik. Und wahrscheinlich drüber nachdenken, an dieser Stelle den Podcast zu stoppen und es nächste Woche wieder reinzuhören. Das wäre aber ein Fehler. Denn heute zeigen wir an einem konkreten Beispiel, wie staatliches Handeln in die Irre führen kann. Und zwar das Beispiel der Klimaschutzziele im Gebäudebereich. Auch das hatten wir oftmals schon. Aber interessant ist Folgendes. Interessant ist, dass sowohl Brüssel wie auch Berlin darüber nachdenken, Gebäude, einer gewissen Sanierungspflicht zu unterziehen. Und zwar beginnend bei den am schlechtesten isolierten Gebäuden. Also bei jenen, die viel Energie fressen. Das Problem an der ganzen Sache ist, das, was theoretisch der Fall ist, dass diese hohe Energieverbräuche aufweisen, diese Gebäude, ist in der Praxis gar nicht der Fall. Das zeigen Studien. Es zeigt, das Verhalten der Immobilieneigentümer und der Mieter ist so, dass der tatsächliche Verbrauch an Energie deutlich tiefer ist, als von diesen Modellen erwartet. Im Klartext, wenn hier für viel Geld saniert wird, könnte es durchaus sein, dass sich am Ende überhaupt nichts ändert am Energieverbrauch und damit auch am Ausstoß von CO2. Ich finde, das lohnt die Betrachtung. Gleichermaßen die Breitreihenordnung. Denn was im Kleinen gilt bei den Gebäuden, gilt natürlich ganzheitlich bei der Klima- und Energiepolitik. Dazu habe ich diesmal in dieser Woche erneut einen sehr interessanten Gesprächspartner. Mir hat die Vorbereitung Spaß gemacht. Ich fand es so interessant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Das EU-Parlament hat höhere Standards für Gebäudeenergieeffizienz beschlossen.
Insgesamt sind Gebäude in der EU für 36% der CO2-Emissionen verantwortlich. Das soll künftig besser werden. Das große Ziel? Bis 2050 sollen alle Gebäude klimaneutral sein. Neubauten schon ab 2030, zum Beispiel durch den Einbau von Wärmepumpen. Der Energieverbrauch von bestehenden Gebäuden soll schrittweise gesenkt werden.
Die Reform der europäischen Gebäuderichtlinie hat somit die nächste Hürde genommen. Das EU-Parlament hat den geplanten Sanierungsvorgaben zugestimmt. Konkret ist noch offen, wie die Umsetzung in Deutschland erfolgen soll. Das erfordert bekanntlich eine hiesige Gesetzgebung und es wäre natürlich sinnvoll, wenn man hierbei auch daran denken würde, bezahlbare Lösungen zu finden. Ziel ist es, dass Wohngebäude bis 2030 im Schnitt um 16% und bis 2035 um 20-22% weniger Energie verbrauchen und damit weniger CO2 ausstoßen. Wir haben die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Sanierungspflicht bereits vor Monaten im Podcast besprochen. Und zwar in Folge 188 mit dem Titel Vermögensabgabe durch die Hintertür vom April 2023. Eine solche Sanierungspflicht hätte den Wert von Immobilien in Deutschland massiv reduziert, haben wir damals vorgerechnet. Ich erinnere kurz an die Zahlen. Die Unternehmensberatung Ernst & Young schätzt die Kosten einer energetischen Sanierung des Immobilienbestands in Deutschland auf mindestens 3.000 Milliarden Euro. Hinzu kommen auch Risiken wie steigende Baukosten und natürlich auch die Tatsache, dass es immer aufwendiger wird, weitere Einsparungen zu realisieren, je besser saniert ein Gebäude bereits ist. Ich erinnere an die 80-20-Regel. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes hatten sämtliche Wohnbauten in Deutschland im Jahr 2021 einen Wert von 6.472 Milliarden Euro. Setzt man die 3.000 Milliarden Sanierungsbedarf in Relation zu dem Wert der Gebäude, so stellt man fest, dass eine mögliche Sanierungspflicht einem Wertrückgang um fast 50% entspricht. Ich habe damals gesagt, wohl dem, der keine oder nur geringe Schulden auf seiner Immobilie hat. Denn der Wert des Gebäudes ist natürlich auch vom Standort abhängig. Und es gibt viele Regionen, gerade auch im Osten, wo man sehr schnell zur Erkenntnis kommen dürfte, dass die Sanierungskosten deutlich den Wert der Immobilie überschreiten. Genau das haben auch die Verbände der ostdeutschen Wohnungswirtschaft in der vergangenen Woche moniert, die gesagt haben, die Maßnahmen und Ideen der Bundesregierung würden die Realität in Ostdeutschland völlig verkennen. Im Osten geht es, so eine Aussage, faktisch noch darum, den Bestand, den Erhalt der Gebäude irgendwie zu realisieren. Da ist an eine Sanierung überhaupt nicht zu denken, da weder Mieter noch Eigentümer dies bezahlen können. Nun ist die Sanierungspflicht zwar zumindest auf der EU-Ebene vorerst vom Tisch, aber der Preisdruck auf die Immobilien bleibt natürlich bestehen. Der Informationsdienst Haufe fasst die Lage zusammen.
Nun kommt es darauf an, wie Deutschland die EU-Richtlinie umsetzt. Die Immobilienbranche warnt vor einer weiteren finanziellen Überlastung. Auch wenn es keinen Sanierungszwang gäbe, seien die Anforderungen enorm hoch, erklärte der Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Dirk Salewski. Wenn Eigentümer finanziell überfordert sind, wird es nicht zu den Sanierungen kommen. Der Eigentümerverband Haus und Grund warnte zudem vor einem starken Wertverlust bei zahlreichen Immobilien, sollte die Bundesregierung Mindeststandards einführen, die alle Gebäude erfüllen müssten. Zu den möglichen Kosten des Vorhabens teilte Haus und Grund unter Berufung auf Zahlen der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen von 2022 mit, die 15% der ineffizientesten Gebäude in Deutschland entsprechen etwa 2,4 Millionen Wohngebäuden. Bereits für eine Teilmodernisierung dieser Gebäude könnten rund 17,2 Milliarden Euro im Jahr fällig werden. Bis 2030 entspreche das einem Gesamtaufwand von knapp 140 Milliarden Euro. Im Schnitt seien es knapp 60.000 Euro je Gebäude.
Das Kriterium für die Beurteilung der Immobilien ist die sogenannte Energieeffizienzklasse. Bei den in Klasse G eingestuften Gebäuden handelt es sich um die 15% der ineffizientesten Gebäude eines Landes. Klasse A hingegen ist top und braucht wenig Energie. So zumindest die Theorie. Wer eine schlechtere Energieklasse hat, verbraucht mehr Energie. Wer eine bessere Energieklasse hat, verbraucht weniger Energie. Nun könnte man das Ganze auch einfach nur über den CO2-Preis lösen. Dann wäre es dem Eigentümer überlassen, ob er eine neue Heizung einbauen möchte oder nicht, ob er isolieren möchte oder nicht, oder ob er eben sagt, es ist mir letztlich egal, ich zahle eben mehr für Öl und Gas, oder aber ich ziehe einfach einen Pullover an, wenn es kalt ist. Doch, wir wissen es, das genügt der Politik nicht. Weder in Brüssel noch in Berlin. Und deshalb möchte man, wie auch bei der gesamten Energiepolitik, direkt steuern, eben Vorgaben machen bezüglich Sanierungspflichten. Ist das sinnvoll? Ich habe Zweifel. Und zwar aufgrund von vielen Studien. Heute möchte ich als Beispiel zwei Studien aus Großbritannien zitieren. Die Studien haben den tatsächlichen Verbrauch an Energie gemessen und dann verglichen mit dem, was laut Energieeffizienzklasse zu erwarten gewesen wäre. Und die Ergebnisse sind sehr interessant, wobei sie wiederum ökonomisch denkende Menschen nicht überraschen sollten. Beginnen wir mit einer Studie von Carbon Laces, einem Klima-Fintech aus Großbritannien. Die Studie hat, wie gesagt, die Energieeffizienzklassen von Gebäuden mit den tatsächlichen Verbräuchen verglichen. Die tatsächlichen Verbräuche wurden mit sogenannten Smart Metern als intelligenten Zählern ermittelt. Und das Ergebnis verblüfft. Man würde ja erwarten, dass der Energieverbrauch bei der Klasse A gering ist und bei der Klasse G sehr hoch ist. Doch genau dieses Bild sieht man nicht. Der Anstieg ist zwar gegeben, also Gebäude Klasse G verbrauchen schon mehr Energie als Gebäude Klasse A, aber dieser Anstieg ist sehr flach. Wenn man genau hinschaut, stellt man sogar fest, es ist eigentlich kein Anstieg, sondern es ist eine Art Halbkreis. Die drei besten Energieeffizienzklassen weisen dabei einen höheren Verbrauch an Energie auf, als eigentlich erwartet. Man könnte also annehmen, dass Bewohner von Häusern, die als energieeffizient gelten, mit der Energie etwas großzügiger umgehen. Umgekehrt weisen die drei schlechtesten Energieeffizienzklassen einen deutlich tieferen Verbrauch an Energie auf, als eigentlich erwartet. Und zwar so deutlich, dass der tatsächliche Energieverbrauch der schlechtesten Klasse G unter dem der Klassen D, E und F liegt. Und zwar ungefähr auf dem Niveau der Klasse C und über, aber nicht deutlich über, dem Niveau der Klassen A und B. Und das darf, wie ich schon gesagt habe, niemanden, der ökonomisch denkt, überraschen. Denn was macht der normale Nutzer eines Hauses mit schlechtem Energiestandard? Er nutzt im Winter einige Räume nicht, er zieht ein Pullover mehr an, etc., etc. Kurz gesagt, er spart anders Energie. Und so sehen es auch die Autoren der Studie. Eine weitere Studie aus Großbritannien kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Das UCL Energy Institute hat eine Studie vorgelegt mit dem Titel The Overprediction of Energy Use by EPCs in Great Britain. A comparison of EPC modeled and metered primary energy use intensity. Beide Studien übrigens finden Sie wie immer in den Shownotes verlinkt. Was ist das Ergebnis des UCL Energy Institutes? Auch hier dieselbe Feststellung.
Wir zeigen, dass Energieeffizienzklassen in Großbritannien einen deutlich höheren Energieverbrauch vorhersagen als gemessen. Die Energieklassen A und B weisen keinen statistisch signifikanten Unterschied auf. Alle anderen Energieklassen weisen jedoch eine signifikante Lücke auf, die mit zunehmender Verschlechterung der Energieklassen zunimmt. Die Primärenergienutzungsintensitätslücke vergrößert sich von minus 26 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter für Band C auf minus 276 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter für die Bänder F und G. Im Gegensatz zu früheren Untersuchungen zeigen wir, dass der Unterschied auch bei Häusern bestehen bleibt, die den Annahmen des Energieklassenmodells hinsichtlich Belegung, Thermostat-Sollwert und beheizter Fläche entsprechen.
Die Autoren verweisen auf viele weitere Studien, auch aus Kontinentaleuropa, die zeigen, dass es eben keinen deutlichen Zusammenhang zwischen dem gemäß Energieausweis erwarteten Energieverbrauch und dem tatsächlichen Energieverbrauch gibt.
In ganz Europa gibt es umfangreiche Belege für den Unterschied zwischen dem gemäß Energieeffizienzklasse modellierten Energieverbrauch und dem tatsächlich gemessenen Energieverbrauch. Immer zeigt sich, erstens ist der modellierte Energieverbrauch insgesamt höher als der gemessene Energieverbrauch. Zweitens verbrauchen die energieeffizientesten Häuser häufig mehr Energie als vorhergesagt. Drittens verbrauchen die am wenigsten energieeffizienten Häuser weitaus weniger Energie als vorhergesagt. Die Kombination des zweiten und dritten Punktes bedeutet, dass die gemessenen Energieergebnisse eine viel geringere Änderung des Energieverbrauchs zwischen den Bandbewertungen zeigen als vorhergesagt. im Vereinigten Königreich. Beispielsweise haben Studien gezeigt, dass der gemessene Gasverbrauch über alle Energieeffizienzklassen hinweg fast immer innerhalb des für Klasse C geschätzten Bereichs liegt.
Ich wiederhole es. Der gemessene Gasverbrauch über alle Energieeffizienzklassen hinweg liegt fast immer innerhalb des für Klasse C geschätzten Bereichs. Und da will die Politik nun in dem Bereich darunter, also bei D, E, F und vor allem in der Klasse G, zu Sanierungen zwingen? Das dürfte keinen Effekt haben. Außerdem, dass man dann einige Pullover weniger anzieht. Die Schlussfolgerung der Forscher aus Großbritannien ist eindeutig.
Während die genaue Ursache der Diskrepanz zwischen der gemessenen und der modellierten Primärenergienutzungsintensität unklar ist, haben wir mehrere Faktoren identifiziert, die plausibel zur Diskrepanz beitragen. Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination von Faktoren, deren Einfluss von Haus zu Haus unterschiedlich ist. Nichtsdestotrotz hat die Forschung immer wieder gezeigt, dass in Haushalten, die laut Energieeffizienzklasse ineffizient sind, der gemessene Energieverbrauch systematisch niedriger ist als der modellierte, wobei der Unterschied mit sinkender Energieeffizienzklassifizierung zunimmt. Angesichts der hohen Bedeutung von Energieeffizienzklassen im politischen Kontext ist es zwingend erforderlich, die Ursachen der Diskrepanz zu identifizieren.
Klar, das sollte man tun. Vor allem sollte man nicht basierend darauf Sanierungsvorschriften machen, die viel kosten, nichts bringen, viele Eigentümer überfordern und den Immobilienbestand unnötig entwerten. Wir sehen es überdeutlich. Der Preis wirkt. Man braucht keine Vorschriften und Verbote. Klarer kann man nicht zeigen, dass der Markt gerade beim Thema Klimaschutz gut funktioniert. Deshalb wäre es richtig, auf einen planbaren CO2-Preis zu setzen, im Gegenzug Steuersenkungen vorzunehmen und ein Klimageld auszuzahlen. Das würde völlig genügen zur Zielerreichung und zugleich entfielen Bürokratie und komplizierte Gesetze. Ganz zu schweigen von vielen sinnlosen Talkshows, in denen über noch sinnlosere Einzelmaßnahmen und Vorschriften diskutiert wird. Leider können und müssen wir es nicht oft genug wiederholen. Unsere Energiepolitik ist unglaublich ineffektiv, ineffizient und damit unnötig teuer. Das zeigte kürzlich wieder eine Studie, und zwar die Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln. Titel: Investitionen der Energiewende bis 2030. Auch hier befindet sich der Link in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Kernaussage der Forscher aus Köln.
Wie hoch ist der Investitionsbedarf durch die Energiewende in Deutschland bis zum Jahr 2030? Zur Beantwortung dieser Frage wird der Investitionsbedarf für den Zeitraum von 2023 bis zum Jahr 2030 errechnet. Dabei werden nur Neuinvestitionen betrachtet. Notwendiger Ersatz beispielsweise für Windenergieanlagen nach Ende der technischen Lebensdauer erhöht den hier ermittelten Investitionsbedarf. Der direkte Bedarf an Neuinvestitionen beträgt bis zum Jahr 2030 etwa 1,9 Billionen Euro. Dies entspricht durchschnittlich etwa 240 Milliarden Euro pro Jahr, wovon auf die Sanierung und Modernisierung von Gebäudehüllen und Heizanlagentechnik der größte Anteil entfällt. Im Verkehrssektor entsteht der größte Investitionsbedarf durch den Austausch der Fahrzeugflotte. Bis zum Jahr 2030 fallen dafür 317 Milliarden Euro an. In der Stromversorgung müssten durch Unternehmen und Haushalte durchschnittlich jährlich 53 Milliarden Euro investiert werden. Dies entspricht etwa einer Verdopplung gegenüber der Zeitspanne von 2015 bis 2022. Insbesondere bei Windenergieanlagen, Photovoltaik-Freiflächen und Netzen müssten die Investitionsvolumen zur Zielerreichung deutlich gegenüber dem historischen Niveau steigen. Als zentrale Annahme wird unterstellt, dass die Investitionen eine sofortige Realisierung des jeweiligen Vorhabens, beispielsweise Errichtung eines Kraftwerks, zur Folge haben.
Das ist eine beeindruckende Zahl. Bis 2030 sollen also 1.900 Milliarden Euro, das sind jährlich rund 240 Milliarden, aufgewendet werden, um die Klimapolitik umzusetzen. Das entspricht fast 6% des Bruttoinlandsproduktes des Jahres 2023. Und nachdem wir ja, wie auch die Bundesregierung erwartet, auch in den kommenden Jahren faktisch kein Wachstum mehr zu erwarten haben, dürfte das auf diesem Niveau bleiben. Und damit nicht genug, denn in dieser gigantischen Zahl ist der Bedarf für Ersatzinvestitionen nicht berücksichtigt. Wir erinnern daran, dass Windräder nur 20 Jahre halten. Darüber hinaus gehen die Forscher davon aus, dass es keinerlei Verzögerungen gibt. Das heißt, dass ein Kraftwerk sofort gebaut wird. Das ist aber, wie wir wissen, gerade in Deutschland eine sehr optimistische Einschätzung. In Wahrheit dürften die Kosten also noch deutlich höher liegen. Und diese Ausgaben haben natürlich auch weitere Auswirkungen. Es fehlt uns dann Geld an anderer Stelle. Für Investitionen, für Möglichkeiten, die Produktivität und das Produktionspotenzial zu erhöhen.
Wenn der Erhöhung der Investitionen kein proportionales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts folgt, müsste erstens die Investitionstätigkeit in anderen Bereichen der Volkswirtschaft sinken, zweitens die Sparquote der Volkswirtschaft oder drittens der Kapitalimport aus dem Ausland steigen, da ein Teil des untersuchten Investitionsbedarfs in offiziellen Statistiken dem Konsum zugerechnet wird, zum Beispiel der Kauf privater Pkw, verringern sich auch bei konstanter Sparquote die Konsummöglichkeiten für andere Güter.
Da am Ende des Weges keine günstige Energie steht, wie mittlerweile auch das Klima- und Wirtschaftsministerium und Robert Habeck offiziell einräumen, muss man übersetzen, was das Ganze bedeutet. Es ist der Verbrauch von Wohlstand ohne ökonomischen Nutzen mit einem minimalen Effekt für das Weltklima, da, wir wissen es, die fossilen Brennstoffe dann an anderen Orten auf der Welt verbrannt werden. Dies zeigt erneut, wie engstirnig der von Deutschland beschrittene Weg ist und welche dramatischen Verwerfungen er mit sich bringen wird. Dabei mangelt es nicht an Kenntnis. Es gibt Studien, die zeigen, wie man es besser machen könnte. So hat der Verein Global Energy Solutions im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, noch zur Zeiten der GroKo, eine sogenannte Referenzlösung für ein weltweites klimaneutrales und wohlstandschaffendes Energiesystem erarbeitet. Es wird ein Weg aufgezeigt, der es im Zeitraum von 2050 bis 2070 10 Milliarden Menschen ermöglicht, ein Leben in Freiheit mit angemessenem Wohlstand in sozialer Balance, intakter Umwelt und stabilem Klimasystem zu führen. Natürlich ist auch diese Studie in den Shownotes verlinkt. Wir schauen uns ein paar Aspekte der Studie an. Zunächst weist die Studie darauf hin, dass der Klimaschutz außerhalb der westlichen Welt vor der größten Herausforderung steht.
Dem Lösungsvorschlag liegt eine Unterteilung der Staaten in drei Gruppen zugrunde. Die Gruppe der reichen, westlich orientierten Länder, erweiterte OECD, der China Club, zu dem die Staaten zusammengefasst wurden, die historisch stark auf fossile Energieträger setzen, sowie die Challenge-Gruppe, überwiegend Entwicklungs- und Schwellenländer. Die etwa 39 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen der Welt stammen zum Zeitpunkt 2025 etwa zu je einem Drittel aus den Ländern der erweiterten OECD, dem China Club und der Challenge-Gruppe. Die Staaten der Challenge-Gruppe wollen zu Wohlstand kommen und sehen sich einem großen Bevölkerungswachstum gegenüber, sodass sich der Energiebedarf über die nächsten Jahrzehnte potenziell um den Faktor 2,5 erhöhen wird. Wenn der historische Energiemix auf diesem Wege beibehalten würde, wären bis 2050 zusätzlich etwa 20 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr aus diesen Ländern zu beseitigen. Das zu verhindern, ist die eigentliche Herausforderung im globalen Klimaschutz.
Die Lösung, die in der Studie aufgezeigt wird, ist deshalb auch pragmatisch. Gehen wir sie kurz Punkt für Punkt durch. Punkt 1.
Wichtiges Element der Lösung ist ein umfangreicher Ausbau der erneuerbaren Energien, kombiniert mit zuverlässig steuerbaren Quellen zur Erzeugung von Strom. Es wird kein Vollausbau der erneuerbaren Energien angestrebt. Vielmehr sollte die Energieversorgung auf zwei Säulen ruhen. Neben den volatilen erneuerbaren Energien haben zuverlässige steuerbare Energieträger eine wesentliche Bedeutung zur Sicherstellung von bezahlbarem und klimaneutralem Strom. Diese müssen klimaneutral bereitgestellt werden. Hierzu spielen neben einem gewissen Umfang von Nuklearenergie weiterhin fossile Energieträger, insbesondere Erdgas, eine zentrale Rolle.
Es geht also darum, kein Maximum anzustreben, sondern ein Optimum. Und das kann nicht überraschen. Wissen wir doch, dass die 80-20-Regel, wonach man 80% des Erfolges mit 20% des Aufwandes erreicht und für die letzten 20% 80% des Aufwandes hat, auch hier gilt. Wir haben es in vielen Podcasts thematisiert und es wäre höchste Zeit, dass es eben auch in der deutschen Politik zur Kenntnis genommen wird. Doch machen wir weiter mit der Studie und kommen zu Punkt 2.
Durch den Einsatz von Carbon-Capture-Technologien werden fossile Energieträger praktisch klimaneutral. CO2 wird abgefangen und gespeichert, etwa in Kavernen oder in silikathaltigem Gestein karbonisiert. Carbon-Capture ist der entscheidende Joker zur Lösung. Ein Hochlauf auf 15 Milliarden abgefangene Tonnen CO2 pro Jahr bis 2050 erscheint machbar. Um nicht einen noch größeren Ausbau auf beispielsweise 20 Milliarden abgefangene Tonnen CO2 pro Jahr erreichen zu müssen, sollte wo immer möglich die Stromerzeugung statt kohlebasiert auf Basis von Erdgas erfolgen, da dies die jeweils abzufangene CO2-Menge halbiert. Die Carbon-Capture-Technologien werden insgesamt wichtiger werden als die Erzeugung von grünem Wasserstoff, da sie leichter skalierbar sind und stärker dem Leitprinzip Umbau statt Abriss folgen.
Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Umbau statt Abriss. Denn das macht es so viel günstiger als das, was wir zum Beispiel in Deutschland machen. Also statt neue Gaskraftwerke zu bauen, die wasserstofffähig sind, sollte man eigentlich darauf setzen, die vorhandenen zu nutzen und eben entsprechend das CO2 zu speichern und zu verwenden. Denn Wasserstoff ist unglaublich teuer, wie auch die Autoren dieser Studie betonen.
Zudem erscheint das Potenzial für den Hochlauf der weltweiten Elektrolyseurkapazität bis 2050 auf maximal 4000 Gigawatt beschränkt zu sein. Diese Kapazität wird bei weitem nicht ausreichen, um Elektrolysewasserstoff zu einem globalen Backup-System für die fluktuierenden Erneuerbaren zu entwickeln. Auch in Zukunft fossile Energieträger mit Carbon Capture zu nutzen, bedeutet zudem eine weniger einschneidende Anpassung der Geschäftsmodelle von Staaten, die heute von diesen Ressourcen leben und oder über bedeutsame Reserven verfügen. Dieses Vorgehen sollte die Kooperationsbereitschaft dieser Länder im Klimabereich erheblich steigern. Zudem ist das unmittelbare Abfangen von CO2 an Punktquellen deutlich günstiger als dessen spätere Entfernung aus der Atmosphäre im Kontext von Removal-Strategien. Carbon-Capture-Technologien können weiterhin eine wichtige Rolle dabei spielen, Prozessindustrien wie Stahl, Zement, Chemie oder Aluminium klimaneutral zu betreiben und sind einfacher verfügbar als Wasserstoff.
Das passt alles zu den Erkenntnissen, die wir in diversen Folgen dieses Podcasts bereits herausgearbeitet haben. Wer mag, sollte sich Folge 195, das Märchen vom großen Speicher, nochmal anhören, wo wir genau die Kosten aufzeigen einer Wasserstoffwirtschaft. Aber auch Folge 227, der Irrtum des Wirtschaftsministers, in dem wir uns mit der falschen Kraftwerkstrategie von Robert Habeck beschäftigen, ist interessant, wie auch grundsätzlich die Folge 117 mit dem Titel Ideologie trifft Realität. Was hier also in der Studie als Pragmatismus für die ganze Welt empfohlen wird, sollte erst recht für Deutschland gelten. Womit wir zum dritten Punkt der pragmatischen Lösungsvorschläge kommen.
Ein weiteres wichtiges Lösungselement im Energiebereich bilden klimaneutrale Treibstoffe und Energieträger. So müssen im Mobilitätssektor neben der Elektromobilität klimaneutrale Treibstoffe für Pkw und Lkw eingesetzt werden, um den stetig weiter wachsenden großen Bestand an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in einer Form nutzen zu können, dass er dem Klima nicht schadet. Es gibt unterschiedliche Wege zu derartigen Kraftstoffen. Hier Klimaneutralität zu ermöglichen, ist ein entscheidender Beitrag für die zukünftige Mobilität für 10 Milliarden Menschen und den weltweiten Klimaschutz.
Bekanntlich ist auch das in Deutschland heftig umstritten. Kritiker betonen immer, es sei extrem teuer und ineffizient, solche Kraftstoffe herzustellen. Meine Sicht auf das Problem ist relativ simpel. Es gibt einen großen Bestand an Fahrzeugen, und diesen muss man irgendwie versorgen. Wir wissen nicht, wie sich die Technologie entwickelt und, wenn es einen Markt gibt, wieso sollte man den dann verbieten? Solange es private Geldmittel sind, die hier investiert werden, frage ich mich einfach nur, wo ist das Problem? Die Autoren haben noch weitere Punkte in ihrem Zielsystem. Punkt 4.
Darüber hinaus ist die Beseitigung technischer Methanleckagen ein zentrales Lösungselement. Methanemissionen machen alleine 16% der globalen Treibhausgaswirkung aus und sind aufgrund der Grenzen des Ersatzes von Molekülen durch Elektronen im Energiesektor ein wesentlicher Ansatzpunkt zur Reduktion von Treibhausgasen. Dabei geht es um die Minimierung von Emissionen bei Förderung, Transport und Einsatz von Erdgas.
Das klingt sehr pragmatisch, ist aber natürlich nicht so sexy wie eine Wasserstoffstrategie. Punkt 5.
Sehr viel stärker, als es heute der Fall ist, werden die biologischen Systeme durch naturbasierte Lösungen in den Dienst der Stabilisierung des Klimas gestellt. Wälder, Böden, Feuchtgebiete und Ozeane. Derzeit werden jährlich mindestens 14 Milliarden Tonnen CO2 in biologischen Systemen und Ozeanen gespeichert, belasten das Klima also nicht. Die Natur ist also eine wichtige Senke für CO2-Emissionen. Insbesondere solche, die nur schwer eliminiert werden können. Im Rahmen der Referenzlösung soll der natürliche Puffer für die Aufnahme von jährlich mehr als 10 Milliarden Tonnen CO2 gestärkt werden, unter anderem durch konsequenten Regenwaldschutz. Zudem sind im Rahmen eines GIGA-Programms naturbasierte Lösungen die Aufforstung in den Tropen und die verbesserte Humusbildung Teile der Referenzlösung. Gelingt eine solche Stärkung, reduziert das die Menge an CO2-Emissionen, die jährlich durch die technologischen Maßnahmen beseitigt werden müssen. Das GIGA-Programm Naturbasierte Lösungen trägt zur Wertschöpfung bei, steigert den allgemeinen Wohlstand und finanziert sich selbst.
Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das Ziel ist hier, nicht nur den Klimaschutz voranzubringen, sondern auch Arbeit zu schaffen und damit bei der Entwicklung in den armen Ländern zu helfen. Und es hilft natürlich auch dabei, mit den unvermeidbaren CO2-Emissionen umzugehen.
Es ist damit zu rechnen, dass aus einer Stärkung der biologischen Systeme insgesamt ein Puffer der Größe von mehr als 10 Milliarden Tonnen CO2 möglich wird. Im Zusammenspiel mit den anderen Maßnahmen führt das dazu, dass auf Dauer jedem Menschen ab 2070 noch Emissionen von im Mittel eine Tonne CO2 pro Jahr möglich sind und aufgrund der Pufferwirkung des biologischen Systems dennoch Klimaneutralität entsteht.
Das wiederum unterstreicht, dass es hier um Pragmatismus geht. Genau das, was die Grundvoraussetzung ist, damit Klimapolitik überhaupt funktionieren kann. Die sechste Säule einer so definierten, intelligenten Klima- und Energiepolitik sind finanzielle Hilfen für die armen Staaten.
In der Referenzlösung ist es notwendig, insgesamt jährlich 1,2 Billionen US-Dollar aus der erweiterten OECD zu aktivieren, ergänzt um freiwillige Beiträge nichtstaatlicher Akteure, um die Länder der Challenge-Gruppe vollumfänglich in die Transformation einzubinden. Die Mehrkosten, die der Klimaschutz gegenüber einem Business as usual verursacht, sollten in Analogie zum zur Schließung des Ozonlochs erfolgreich umgesetzten Montrealer Protokolls über Differenzkostenzahlungen aus der OECD-Welt übernommen werden. So müssen die reichen Länder etwa die Kosten der Carbon-Capture-Technologie oder des verstärkten Einsatzes von Gas statt Kohle für die Vermeidung von 8 bis 12 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr im Hochlauf bis 2050 in den Ländern der Challenge-Gruppe übernehmen. Des Weiteren sind Energieinfrastrukturen co-finanzieren, zum Beispiel im Bereich der Erneuerbaren. Weitere Kosten fallen im Kontext der naturbasierten Lösungen an. Gelingt eine finanzielle Einbindung der erweiterten OECD in der beschriebenen Höhe nicht, wird die erforderliche weltweite Transformation nicht möglich sein, womit letztlich Klimaziele und Agenda 2030 unerreicht bleiben.
Das leuchtet mir ein und unterstreicht nochmals, dass es nicht sinnvoll ist, bei uns sehr teure Maßnahmen wie eine Wasserstoffstrategie umzusetzen, wenn es in anderen Regionen ein Vielfaches der CO2-Einsparung pro eingesetzten Euro gäbe. Natürlich ist es eine erhebliche finanzielle Last. Dieser Last steht aber ein größerer Nutzen gegenüber, nicht nur ein Klimaeffekt.
Auf die Bürger in der erweiterten OECD kommt somit eine mittlere Belastung in Höhe von 800 US-Dollar pro Kopf und Jahr zu. Das ist viel, sollte aber erreichbar sein angesichts der sich weltweit zuspitzenden Krisen und der im eigenen Land stetig ansteigenden Kosten der Energietransformation, mit denen alleine man der globalen Herausforderung nicht Herr werden kann. Umso mehr, als die beschriebene Lösung nicht nur die Energie- und Klimafragen adressiert, sondern letztlich alle 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Die jährlichen 1,2 Billionen US-Dollar stellen nichts anderes als einen Marshallplan für die ärmeren Teile der Welt dar. Durch die Verbindung aller beschriebenen Maßnahmen untereinander entstehen erhebliche wirtschaftliche Chancen für die gesamte Welt, insbesondere durch die Ermöglichung eines BIP-Anstiegs in den Entwicklungs- und Schwellenländern von 20 auf 80 Billionen US-Dollar bis 2050.
Das sind, wie ich finde, in Summe überaus vernünftige Überlegungen. Eben deshalb, weil auch ökonomisch über die Herausforderung nachgedacht wird und nicht ideologisch, dogmatisch, ausschließlich auf das eine Ziel fokussiert. Ich fand das so interessant, dass ich dachte, es lohnt sich, mit einem der Hauptautoren des Berichts zu sprechen. Mit Professor Rademacher ist einer der Autoren und ein vielfach ausgezeichneter Wissenschaftler, der zudem von Anfang an beim Club of Rome aktiv war. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Rademacher komme, noch kurz dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Rademacher.
Professor Franz Josef Rademacher studierte Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem globale Problemstellungen, lernende Organisationen, intelligente Systeme, Digitalisierung und Vernetzung, Umgang mit Risiken, Fragen der Verantwortung von Personen und Systemen, umweltverträgliche Mobilität, nachhaltige Entwicklung, Überbevölkerungsproblematik, Welternährung, Klima und Energie und Regulierung des Weltfinanzsystems. Professor Rademacher ist seit Jahrzehnten Mitglied des Club of Rome und seit 2022 Mitglied im UN Council for Engineers for the Energy Transition. 2018 erschien sein Buch Der Milliarden-Joker, wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz revolutionieren können.
Sehr geehrter Herr Professor Rademacher, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich, dabei zu sein und grüße Sie.
Herr Professor Rademacher, mehrere Hörer haben mir geschrieben, ich müsse dringend mit Ihnen sprechen, weil ich habe ja in den letzten Jahren es öfters mal mich mit Energiewende, mit Klimapolitik in Deutschland beschäftigt. Zugegebenermaßen bin ich ein bisschen kritischer. Und da hat man gesagt, ich solle unbedingt mal mit Ihnen sprechen. Jetzt sind Sie ja, soweit ich es verstanden habe, seit Jahrzehnten beim Club of Rome aktiv, sind also jemand, dem sicherlich Umwelt und Klima sehr am Herzen liegt. Und darum wäre meine Frage erst einmal, haben wir denn als Menschheit überhaupt Hebel in der Hand, was gegen den Klimawandel zu tun? Und danach können wir dann mal über die Rolle Deutschlands bei dem ganzen Thema sprechen. Aber ich beginne mal global, galaktisch. Haben wir überhaupt Hebel in der Hand oder sollte man nicht lieber sagen, ach, wir passen uns einfach nur auf das gewandelte Klima an?
Nein, wir haben einiges in der Hand, weil ja der Klimawandel befördert wird durch die CO2-Emissionen. Das ist möglicherweise nicht der einzige Treiber, aber es ist in jedem Fall auch ein Treiber. Und an diesem Treiber könnten wir ansetzen. Das heißt, wenn wir weniger CO2 emittieren und wenn wir die Kraft der Natur stärken, CO2 zu binden und aus der Atmosphäre herauszuholen, dann können wir eine Menge tun, um die Konzentration des CO2s zu reduzieren. Das würde bei dem Klimawandel auf jeden Fall helfen, auch wenn es nicht notwendigerweise die volle Lösung ist.
Okay, also CO2 zu reduzieren ist gut. Jetzt haben wir ja in Deutschland, kein Tag geht da vorbei, wo wir sagen, wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen, um hier hierzulande CO2 einzusparen. Machen wir das denn richtig in Deutschland?
Nein, wir machen 2 Fehler. Und der wichtigste Fehler ist bereits vor der Klammer. Wenn sich ein reiches Land wie Deutschland darauf konzentriert, auf dem eigenen Territorium CO2 einzusparen, dann ist das von vornherein die falsche Strategie, weil der Klimawandel sich in den Entwicklungs- und Schwellenländern entscheiden wird. Heute sind es etwa 125 Staaten mit 5 Milliarden Menschen. die in 30 Jahren auf 7 Milliarden angewachsen sein werden. Indien ist ein herausragendes Beispiel dieser Gruppe von Ländern und ist im Moment auch das Entwicklungs- oder Schwellenland mit der höchsten BIP-Wachstumsrate. Also es geht eigentlich darum zu überlegen, was wir tun können, damit wir global die CO2-Emissionen beherrschen in einer Situation, wo insbesondere der globale Süden seine Emissionen massiv erhöhen wird und das nach UN-Logik auch darf. Diese Länder dürfen ihre Emissionen erhöhen, weil sie historisch nur sehr kleine Emissionen haben, weil sie auch jetzt heute pro Kopf kleine Emissionen haben und weil sie dringend aus der Armut heraus müssen. Das ist Teil der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen postulieren für die ärmsten Länder eine Wachstumsrate von mindestens 7% BIP-Wachstum pro Jahr als notwendig. Also, man müsste eine Menge an dieser globalen Seite tun. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass Geld vom Norden in den Süden fließen muss. Zum Beispiel, um die Regenwälder zu schützen oder auf degradierten Flächen aufzuforsten oder Humus auf degradierten Böden einzubringen und die Produktivität dieser Böden zu steigern, gleichzeitig ihre CO2-Aufnahmefähigkeit. Nun haben wir mittlerweile die schon fast perverse Situation, dass die grüne Bewegung massiv gegen internationale Projekte argumentiert, etwa mit dem Argument, das sei sowieso alles nur Greenwashing, oder da würde man sich freikaufen, und auch mit dem Argument, da wäre es ja relativ billig, CO2 einzusparen. Ja, wie kann man das denn machen, wo es so billig ist, wo es bei uns so teuer ist? Also richtige Klimapolitik muss teuer sein, wie bei uns, und außerdem muss das Geld im Land bleiben. Dann können wir nämlich unsere grünen Projekte davon finanzieren. Und wenn das Geld nach Afrika geht, dann können wir keine grünen Projekte bei uns finanzieren. Und das wollen wir nicht. Also das ist vor der Klammer.
Vielleicht kann ich da, wenn Sie nicht vergessen, was in der Klammer ist, kann ich da ganz kurz, weil ich weiß jetzt nicht genau, was in der Klammer kommt, darum hake ich da ganz kurz ein. Jetzt würden ja einige sagen, jetzt Grüne würden wir sagen, drei Gründe, warum wir es in Deutschland machen müssen. Erstens, wir haben uns ja in Paris dazu verpflichtet, wir müssen das in Deutschland machen, erste Aussage. Zweite Aussage, wir haben eine historische Schuld, weil Sie haben jetzt gesagt, die Zukunft des CO2-Ausstoßes ist in den Schwellenländern, bin ich sofort bei Ihnen. Aber die Grünen würden ja sagen, andere würden sagen, wir haben eine historische Schuld, wir müssen diese historische Schuld bekämpfen. Und das dritte Argument, was ja gerne kommt, ist, wir müssen Vorbild sein für die Welt. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, die drei Argumente sind alle Unsinn. Sagen Sie mal, was war Punkt 1?
Paris, da hieß es, dass ich heute laut Paris, wir haben uns verpflichtet.
In Paris gibt es nur Verpflichtungen, die völlig frei sind von irgendeiner internationalen Stringenz oder Durchsetzungsfähigkeit. Wir haben ja erlebt, wie die USA aus diesem Vertrag ausstiegen und wieder einstiegen. Und wir können auch unter dem Paris-Vertrag unsere Pflichten natürlich so erfüllen, dass wir sie im Süden des Globus mindestens teilweise erfüllen. Das läuft unter dem Paris-Vertrag unter Artikel 6. Also, mit anderen Worten, mit dem Paris-Vertrag hat das erstmal überhaupt nichts zu tun. Und der Paris-Vertrag versteht schon, dass das Klima ein internationales Thema ist. Das zweite Thema ist die historische Schuld. Nun, gegen die historische Schuld kann man argumentieren, dass die Industrieländer sehr viel technischen Fortschritt hervorgebracht haben, von dem alle Staaten auf dieser Welt profitieren und von dem auch alle profitieren wollen. Alle wollen die moderne Medizin, alle wollen Fernreisen, Flugzeuge. Es ist überhaupt kein Thema, dass diese Technologien abgelehnt werden. Und das ist ein bisschen die Gegenseite für die höheren CO2-Emissionen. Aber selbst wenn man dieses Argument nicht benutzen will, dann müsste man irgendwo einen Ausgleich für die höheren CO2-Emissionen finden. Und diesen Ausgleich würde man am ehesten im Süden des Globus finden. Das heißt, unser Beitrag wären sehr hohe Transferzahlungen, mit denen wir insbesondere auch bezahlen, dass wir das Klima über die letzten 200 Jahre sehr belastet haben. Nun kommt das dritte Argument, das ist das Unsinnigste von allem. Für was wollen wir denn ein Beispiel abgeben? Wenn wir in 30 Jahren irgendetwas erreicht haben werden, dann ist ja die Zeit, über die wir reden, eigentlich schon weitgehend abgelaufen. Und jetzt kommen wir und haben was gezeigt. Aber was haben wir denn gezeigt? Wir werden im besten Fall zeigen können, was ein reiches Land in Bezug auf Klima tun kann, wenn es bereit ist, eine sehr weitgehende Verarmung zu akzeptieren. Nun ist das eigentlich trivial. Verarmung führt fast automatisch zu niedrigen CO2-Emissionen. Dafür muss man keine große Leistung erbringen. Man muss nur den Lebensstandard entsprechend sinken. Man brauchte nicht mal eine Energietransformation machen. Man könnte auch das ganze Geld woanders hinschicken. Entscheidend ist, dass wir unseren Lebensstandard absenken und in der Folge haben wir sehr viel weniger CO2-Emissionen. Nur, was soll das einem armen Land sagen, das heute mit einer wachsenden Bevölkerung dringend eine Erhöhung seines BIPs braucht, und zwar jetzt und sofort, und bitte so, dass der Wohlstand wächst und nicht so, dass der Wohlstand sinkt. Also wir können für überhaupt nichts ein Beispiel sein, außer dafür, wie man es nicht macht.
Okay, jetzt sind wir vor der Klammer. Jetzt kommen wir mal in die Klammer. Was haben Sie denn in der Klammer noch anzumerken?
In der Klammer würde man diskutieren, wenn wir denn das deutsche Narrativ übernehmen. Also wir müssen mit unserer Klimapolitik primär auf deutschem Territorium die CO2-Emissionen absenken. Dann wäre doch ökonomisch betrachtet der entscheidende Leitparameter, für wie viel Geld wir in unserer Programmatik eine Tonne CO2 einsparen können. Und zwar aus zwei Gründen. Wenn wir uns eine bestimmte Menge CO2 vorstellen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingespart sein soll, dann würde das dazu führen, dass wir das zu möglichst niedrigen Kosten hinbekommen, was andersherum bedeutet, dass der Lebensstandard nicht so sehr abgesenkt werden muss. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass wir sagen, wir geben eine bestimmte Menge Geld aus. Dann würden wir natürlich vernünftigerweise das Geld so ausgeben, dass wir möglichst viel CO2 einsparen. Also eine Politik, die viel Geld ausgibt, ohne viel CO2 einzusparen, kann selbst innerhalb der Klammer, also innerhalb einer rein deutschen Betrachtung, nicht besonders sinnvoll sein. Nun, unsere Politik ist von diesem Typ. Ich bin jetzt auf ein Beispiel gestoßen, das hat bei mir nur Kopfschütteln hervorgerufen. Das ist die Stadt Duisburg, größter Binnenhafen Europas, hoch verschuldet, will aber bis 2035 klimaneutral sein und fährt dafür eine Programmatik, mit der die ganze Stadt aufgebuddelt werden muss. Und die CO2-Vermeidungskosten über 10 Jahre bei 3 Milliarden Euro liegen. Und zwar zu einem Preis von 300 Euro pro Tonne CO2. Wir haben global viele Optionen für 20, 30, 40 Euro eine Tonne CO2 einzusparen. Und dann kann man wirklich nur den Kopf schütteln über die Politik, die wir fahren.
Jetzt müssten wir ja diese Projekte identifizieren. Also ich bin bei Ihnen, wir sollten es global sehen. Ich bin auch bei Ihnen, wir sollten das Geld lieber dort einsetzen, wo es am meisten bringt. Wo bringt das Geld denn am meisten? Ich meine, wenn Sie gerade sagen, 10, 20, 30 Dollar. Ich habe mal einen Chart gesehen von Goldman Sachs. Die hatten sogar einige Maßnahmen, die negative Kosten haben, weil man andere Dinge einspart. Aber was wären denn für Sie die Priorität? Also wenn wir jetzt sagen würden, wir machen einen Neustart der deutschen Klima- und Energiepolitik, dann würden wir zum ersten Mal ja die Energiewende wahrscheinlich stoppen. Ich habe eine Studie jetzt gelesen, es soll auch über 1.100 Milliarden kosten. Also Sie schätzen, wahrscheinlich wird es noch teurer kommen. Würde man sagen, okay, wir haben hier ein Budget von 1.000 Milliarden, was ja offensichtlich die deutsche Bevölkerung bereit ist, in den kommenden Jahren auszugeben. Wenn wir jetzt die global einsetzen würden, wie würden Sie sie denn einsetzen?
Also ich glaube erstmal nicht, dass die deutsche Bevölkerung bereit ist, dieses Budget auszugeben, weil die deutsche Bevölkerung gar keine Vorstellung davon hat, wie groß dieses Budget ist und was es für die Bevölkerung bedeutet, wenn man dieses Geld irgendwie und irgendwo in Klimaprojekte steckt. Aber wenn wir mal fragen, wo könnte man denn global ansetzen? Aus vielerlei Gründen ist eines der interessantesten Zielobjekte der Regenwald, der tropische Regenwald. Wegen Klima, aber auch wegen Biodiversity, wegen der indigenen Völker, wegen dem Wasserhaushalt. Es gibt viele, viele Gründe, warum man sich um den Regenwald kümmern sollte. Man kann beim Regenwald, wenn man eine Lösung hinbekommt, dass die Abholzerei aufhört. Und die Lösung kann nur darin bestehen, dass man pro Hektar dafür bezahlt, dass der Regenwald stehen bleibt. Wenn man das vernünftig hinbekommt, kann man alleine aus dem Umfeld Regenwald pro Jahr mehrere Milliarden Tonnen CO2 in der Klimabilanz verbessern, die heute permanent Jahr für Jahr dazukommen, weil eben der Regenwald abgeholzt oder abgefackelt wird. Da kann man für 30, 40, 50 Euro pro Hektar und für vielleicht 30 Euro pro Tonne CO2 kann man am Regenwald unglaublich viel bewegen und man würde fast alle anderen SDGs mit fördern. Der Regenwald ist also absolute Spitze. Dann gibt es große Möglichkeiten bei dem Aufforsten auf degradierten Böden in den Tropen und bei der Förderung der Humusbildung auf degradierten Böden im Süden des Globus, die dringend verbessert werden müssen, wenn man die Menschheit bei wachsender Weltbevölkerung ernähren will. Das heißt, auf uns kommen große Ernährungsprobleme die nächsten 20, 30 Jahre zu und wir müssen dringend an den Böden etwas tun. Der Bereich, der eine besondere Bedeutung hat, das ist der Energiesektor und da ist unsere Position. Man muss bei Energie die Last auf zwei Schultern verteilen. Das eine sind die Erneuerbaren, vor allen Dingen die neuen Erneuerbaren, also Photovoltaik und Wind. Aber die andere Hälfte, das sind sogenannte zuverlässig steuerbare, klimaneutrale Energien. Und warum braucht man unbedingt diese beiden Komponenten und diese beiden Komponenten einigermaßen ausgeglichen? Das ist wegen der Volatilität der Erneuerbaren. Die sind mal da, die sind mal nicht da. Man hat ein Riesenproblem, wenn nichts kommt. Man hat aber auch ein ziemliches Problem, wenn zu viel kommt. Und deshalb muss es einigermaßen ausgewogen sein. Also wir sagen immer über den Daumen 50-50. Aber der entscheidende Punkt, die entscheidende Frage ist ja, was sind denn zuverlässig steuerbare, klimaneutrale Energien, die hier in Frage kommen? Nun, da bietet sich zunächst die Nuklearenergie an. Und die hat ja am Rande der Weltklimakonferenz einen enormen Schub bekommen, indem etwa 25 leistungsstarke Länder unter Führung der USA erklärt haben, dass sie bis 2050 ihre Nuklearkapazität verdreifachen werden. Man muss sich das einfach mal vorstellen. neben der Klimakonferenz verdreifachen. Und da sind unsere grünen Politiker, Frau Baerbock ist da und sagt dazu nichts. Wir haben Atomkraft, nein, danke. Wir laufen rum und erklären den anderen, Atomkraft soll nicht sein. Und da sind große, leistungsstarke Länder, die sagen, anders kriegen wir das Problem nicht gelöst. Jetzt kommt die zweite Komponente. Das ist die, auf die wir uns bei Global Energy Solutions, wo ich aktiv mitarbeite, insbesondere konzentriert haben. Das ist Carbon Capture, also CO2 abfangen. Und uns ist besonders wichtig, dass wir CO2 sowohl an Kohlekraftwerken wie an Gaskraftwerken abfangen, aber natürlich auch bei Stahl, natürlich bei Zement, natürlich auch in der Chemie. Dieses Thema war das wichtigste Thema in Dubai, insbesondere die Konferenzpräsidentschaft. Die wurde ja von El Jabor, einem der führenden Industriellen im Bereich fossile Energieträger aus Abu Dhabi geleitet, hat man sich auf das Motto bezogen, es sind nicht die fossilen Energien, die das Problem sind, es sind die fossilen Emissionen, wenn ich fossile Energien verbrenne. Wenn ich aber fossile Energien so verbrenne, dass ich das CO2 abfange und es gibt keine fossilen Emissionen, dann sind die fossilen Energien kein Problem. Dann sind sie klimaneutral, genauso wie ein Windrad. Also wir argumentieren sehr stark für Grünfossil. Und dieses Grünfossil sind eben Anlagen mit fossilen Energieträgern, bei denen das CO2 abgefangen wird.
Ich habe ein paar Fragen mir aufgeschrieben. Ich wollte Energie später machen, aber jetzt frage ich ganz kurz bei Energie hier nach. Ich folge Ihnen in jeder Hinsicht. Die Frage ist natürlich, auch die fossilen Kraftstoffe sind endlich. Ich meine, braucht die Menschheit nicht sowieso eine Lösung für die Energiefrage? Beziehungsweise kaufen wir uns eine Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo Energie einfach unseren Wohlstand begrenzt, weil Energie eben nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung steht?
Also bisher steht Energie, auch fossile Energie, in ausreichendem Maße zur Verfügung. Ich erinnere mich noch, als die ganze Welt mit Peak Oil beschäftigt war. Da war das Problem nicht, dass wir zu viel CO2-Emissionen haben. Da war das Problem, dass es kein Öl mehr gibt. Peak Oil. Ja, Peak Oil ist heute kein Thema mehr. Und wir haben Kohle noch für 1.000-2.000 Jahre. Aber selbst wenn wir fossile Energieträger nur für 150 Jahre hätten, da würde ich sagen, okay, lasst uns das Problem mal anschließend lösen. Wir haben jetzt 20, 30 Jahre, wo wir sehr schnell die Menge der CO2-Emissionen runterfahren müssen. Alles, was schnell geht, ist gut. Alles, was lange dauert, ist schlecht. Wenn ich erst ein Kohlekraftwerk abreißen muss und muss dann irgendwo Genehmigungsverfahren machen und dann muss ich Windräder bauen und für die brauche ich vorher Netze. Und dann brauche ich Smart Meters und dann brauche ich Anschlüsse. Und wenn ich all das brauche, dann bin ich ja viel zu langsam. Ich muss gucken, dass ich eine Lösung nehme, die es schon gibt. Also besser weiter nutzen, umbauen statt abreißen. So, weil wir nicht viel Zeit haben. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass wenn wir anschließend noch 100 Jahre Zeit haben, dass wir uns in diesen 100 Jahren auch darauf einstellen würden, was wir machen, wenn wir denn keine fossilen Energieträger mehr hätten. Aber um unser akutes Problem zu lösen, muss ich mich doch mit diesem Problem jetzt nicht beschäftigen.
Dann würde ich natürlich jetzt einhaken und wiederum, weil Sie Atomkraft erwähnt haben, und ich persönlich bin großer Fan der Atomkraft, aber die Kritiker würden ja sagen, genau das Argument, was Sie gerade gebracht haben, Atomkraft dauert viel zu lange, um überhaupt mal eine Wirkung zu haben. Also diese 25 Länder, die gesagt haben, wir wollen bis 2050 verdreifachen, das kriegen die eh nicht hin, weil die Anlagen dauern allzu lange. Also Atomkraft kann kein Teil der Lösung sein.
Also natürlich kann Atomkraft ein Teil der Lösung sein, denn wir haben ja gerade über 150 Jahre gesprochen. Wenn, sagen wir, von den Planungen nur ein Drittel bis 2050 geregelt ist, dann ist dieses Drittel trotzdem nicht schlecht, denn die Nuklearenergie ist heute unter den zuverlässig steuerbaren Energien die mit dem größten Anteil. Die ist heute von Bedeutung. Und wenn man die etwas auch nur ausweitet, hilft es schon, vor allen Dingen, wenn man eine Perspektive hat, dass mehr dazu kommt. Aber es geht eigentlich noch um was ganz anderes. Es gibt ja die Leute, die laufen rum und sagen, Atomkraft, nein, danke, das ist alles schlimm, da müssen wir raus, das ist des Teufels. Und wenn man der Meinung ist, wir werden das alles noch brauchen, über Jahrzehnte, dann muss man klare Zeichen setzen gegen die, deren Narrativ es ist, dass das alles enden muss und dass wir auf dem Weg sind, es zu beenden. Dieses Bündnis dort bei der Klimakonferenz, das hat vollkommen unmissverständlich klar gemacht, dass dieses Narrativ nicht das Narrativ der Menschheit ist. Die Menschheit, die Staaten der Welt haben nicht die Philosophie, dass sie in relativ kurzer Zeit aus der Atomkraft raus müssen, sondern sie haben ganz offensichtlich die Philosophie, dass man die Atomkraft verbessern und ausbauen muss. Und das ist ein ganz wichtiges Signal.
Sehr gut. Jetzt habe ich eine andere Frage zum Thema Ernährung. Sie haben gerade zum Nebensatz gesagt, wir müssen dringend mehr Böden wieder fruchtbar machen, um die Ernährungsprobleme der Welt in 20 Jahren zu lösen. Wir werden Probleme haben. Gleichzeitig haben wir in der EU ja unter dem Stichwort Klimaschutz und Artenschutz ja letztlich ein massives Programm der Flächenstilllegung. Das ist ja auch ein Grund, warum die Bauern protestieren. Ich meine, wie sehen Sie dann in dem Zusammenhang die Landwirtschaftspolitik im Hinblick auf Klimaschutz, aber auch Ernährungssicherheit, die die EU verfolgt?
Also wir reden ja immer darüber, als wäre Hunger und Verhungern das schlimmste Leid, das es auf der Erde gibt. Und drum haben wir ja unter den Sustainability Goals mit Goal Nummer 2, Zero Hunger, ganz wichtiges Ziel. So, das wurde alles 2015 beschlossen. Aber seit damals sind jetzt mindestens 300 Millionen Menschen mehr von der stärksten Form des Hungers betroffen als 2015. Also in Bezug auf Hunger marschiert die Welt in die ganz andere Richtung, als sie in den SDGs formuliert ist. Insofern könnte man sagen, das mit dem Hunger ist hoffnungslos. Und auf jeden Fall würde ich bei dem Hunger sagen, es ist aus meiner Sicht ethisch zutiefst fragwürdig, in Europa mit die besten Böden der Welt stillzulegen, unter irgendeiner Überschrift von Sustainability, statt die Nahrung zu produzieren, die die Menschen brauchen, die verhungern, und im Zweifelsfall müssten wir die Finanzierung aufbringen und diese Nahrung zu den Menschen bringen, damit das mit dem Verhungern aufhört. Nun will es die Situation, dass wir in den letzten Wochen mit UNIDO, das ist die United Nations Industrial Development Organization, die seit 2 Jahren von Dr. Gerd Müller geleitet wird, der zuvor der deutsche Minister war für Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben mit UNIDO überlegt, gibt es denn eine Chance in diesem Dreieck Ernährung und Klima und Klimawandel, gibt es eine Chance, diese Fragen mit der Ernährung der Menschheit irgendwie zu lösen? Und unser Ergebnis ist ja, wenn wir das richtig machen, vor allen Dingen bei der Finanzierung, ist die Situation nicht ganz so schlecht, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Der eine Grund ist, wenn wir jetzt über die Nahrung reden, die Nahrung ist für Menschen. Also man muss immer wissen, von der Nahrung, die wir produzieren, etwa in der reichen Welt, etwa in Europa, geht über 60% an Tiere. Davon wird unser Fleischkonsum und so weiter versorgt. Gucken wir aber nur auf die Nahrung für Menschen und auf die Frage, ob Menschen hungern oder nicht, dann wird die Hälfte der Nahrung auf dem Globus von sogenannten Smallholder Farmers produziert. Das sind Leute, die haben als Familie 1 bis 1,5 Hektar. Die haben also ganz wenig Boden, arbeiten zum Teil mit wenig effizienten Methoden, bringen aber etwa die Hälfte der Nahrung auf den Tisch die von Menschen gegessen wird. Also, man könnte die Produktivität der Smallholder Farmers mit überschaubaren Kosten deutlich verbessern. Das betrifft jetzt die Fruchtwechsel, das eingesetzte Saatgut, die Bewässerung und verschiedene Punkte. Also zu überschaubaren Kosten könnte die Produktivität der Smallholder Farmers verdoppelt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, es gibt im Süden erhebliche Post-Harvest-Losses, also Verluste, wenn die Dinge geerntet sind, aber auf dem Weg zum Beispiel in Lager, in Supermärkte, zum Schluss auf den Tisch, geht sehr viel verloren. Bei uns geht sehr viel verloren, dadurch, dass wir sehr viel Nahrung einfach wegschmeißen. Wenn man diese Verluste bei beiden Gruppen, Post-Harvest und wir mit unserem Wegschmeißen, halbieren würde, würde es eine signifikante Verbesserung der Situation sein. Jetzt kommt der dritte Punkt. Der dritte ist der wichtigste. Wir können die Nahrungsproduktion in diesen Ländern des Südens massiv steigern, wenn wir die Qualität der Böden verbessern, indem wir Biokohle einbringen und die Humusbildung fördern. Und das ist ein Programm für den Klimaschutz, weil das eine Methode ist, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Die Schwierigkeit ist, dass es alles finanziert werden muss und der Norden aber im Wesentlichen nichts finanziert.
Weil wir Windräder aufbauen. Wir könnten theoretisch auch sagen, wir machen eine andere Politik. Wir sagen, wir machen uns zum Schirmherrn der Humusbildung mit Biokohle. Das wäre ja ein Programm, wo wir mit demselben Geld was erreichen könnten.
Übrigens, ein bisschen in die Richtung geht die Schweiz. Die Schweiz hat wie wir eine Klimaabgabe. Wir haben ja versprochen, die Klimaabgabe der Bevölkerung zurückzugeben. Davon ist bisher nicht die Rede. Wir wollen eher Aufladepunkte für Elektroautos finanzieren und vielleicht Wärmepumpen. Die Schweiz nimmt einen signifikanten Teil des Geldes und investiert dieses Geld in Costa Rica für große Aufforstprogramme auf degradierten Böden tropischer Wälder. So, das ist ja, was man machen könnte. Wir könnten ja auch eine Klimaabgabe haben und nehmen dieses Geld und investieren es im Süden. Wir könnten aber auch Firmen motivieren, dass sie als Good Citizens der Welt zeigen, dass sie Gutes tun. Zum Beispiel könnten sie dann da unten in die Bodenverbesserung investieren oder in den Regenwaldschutz. Aber was machen wir? Wir bekämpfen das. Wir sagen, das ist Freikauf, das ist alles nur Greenwashing, kein Geld in den Süden. Also an der Stelle kann man sehr genau erkennen, wo wir eigentlich die wirklichen Schwierigkeiten weltweit haben. Wenn wir im Süden vernünftig in die Sequestrierung von CO2 in Böden und in die Bodenverbesserung investieren würden, würden wir einen deutlichen Beitrag leisten dazu, dass die Welt sich vernünftig ernähren kann, während wir gleichzeitig auch noch einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das heißt, es gibt einen interessanten Link zwischen Klimaschutz und Ernährung, wo mehr Klimaschutz auch bedeutet, wir verbessern die Situation bezüglich Ernährung.
Jetzt könnten wir doch auch, wenn ich weiterdenke, auch sagen, im Prinzip übersetzt, was Sie doch sagen, ist, wir sollten uns von dem Ziel einer gewissen Klimaneutralität in Deutschland sowieso verabschieden. Also ich meine, Sie haben Duisburg gebracht, aber eigentlich haben wir auf ganz Deutschland gezogen dieses Problem ja auch. Eigentlich müssten wir sagen, wir verabschieden uns von dem Ziel der Klimaneutralität. Wir verabschieden uns von dem Ziel, allen Strom mit erneuerbaren Energien herzustellen. Im Gegenteil, wir bleiben bei einem optimalen Mix, idealerweise mit Atomkraft oder mit Gas und Kohle, mit CO2-Abscheidung. Und dann haben wir im Prinzip viel Geld hier gespart, weil wir uns vor allem auch auf die Dinge konzentrieren, die hier günstiger sind, statt die teuren Dinge zu machen. Wir dämmen die Häuser vielleicht auch nicht in dem Maße. Wir verwenden weiterhin Gas oder auch Öl zum Heizen teilweise. Und wir machen stattdessen etwas eben in diesen Projekten und würden damit, so folge ich Ihnen, zumindest einen großen Teil des Weges bezüglich des weltweiten Klimaschutzes erreichen, wären allerdings dann im Jahr 2040 eben nicht in uns selbst gerechnet klimaneutral.
Also besser, als Sie es gesagt haben, kann ich es auch nicht sagen. Das ist, wo ein kluges Gehirn fast automatisch hinkommen würde, dass man das so machen würde. Wir können mit einer klügeren Klimapolitik bei uns mindestens die Hälfte der Kosten einsparen, die im Moment über die nächsten 30 Jahre vorgesehen sind, und würden die Klimaziele besser erreichen, als wir sie mit der jetzigen Politik erreichen. Wir würden von der eingesparten Hälfte einen Teil im Süden des Globus einsetzen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sie haben gesagt, wir müssen die Klimaneutralität aufgeben. Ich würde das ganz anders sehen. Wenn ich akzeptiere, dass die Klimapolitik ein globales Thema ist, dann muss es möglich sein, Klimaleistungen eines Landes in einem anderen Land bei sich mit einer Gutschrift zu verrechnen. Das war auch das Prinzip beim Clean Development Mechanism des Kyoto-Protokolls. Bis zu der gescheiterten Klimakonferenz in Kopenhagen gab es an der Stelle überhaupt nie eine Diskussion. Man war immer beschäftigt mit einem globalen Cap-and-Trade-System. Und in einem globalen Cap-and-Trade-System würde man immer das Geld zur Vermeidung von CO2 da allokieren, wo man für das Geld den größten Effekt hat. Und über den Kauf der Zertifikate entsteht dann die Klimaneutralität. Also wer viel emittiert, gibt viel Geld ab, um sich kompensatorische Zertifikate zu kaufen. Dadurch wird er auch klimaneutral. Und der andere hat den Geldzufluss und der erlaubt ihm, Technologien einzusetzen, die er sonst gar nicht finanzieren könnte. Und er kann auf diese Weise klimaneutral werden wegen besserer Technik und spart auch noch Geld ein, das er in die Entwicklung investieren kann.
Ja, klingt alles ganz vernünftig. Mein Problem ist, oder meine Frage, die ich jetzt an Sie habe, ist, jetzt sind Sie ja seit fast 50 Jahren in dem Thema aktiv. Das heißt, Sie haben ja hier in Deutschland die ganze Diskussion sehr, sehr hautnah und aktiv miterlebt. Warum diskutieren wir nicht in der Öffentlichkeit viel mehr, so wie wir beide jetzt diskutieren, sondern warum diskutieren wir ständig über, wir müssen mehr Windräder bauen, mehr Wärmepumpen und wir müssen Elektro fahren oder am besten noch Fahrrad fahren alle. Sie sprechen ja auch mit Politikern. Was läuft da schief?
Also man muss verstehen, dass die Welt eine vernünftige Agenda hatte bis Kopenhagen. In Kopenhagen lagen die Eckpfeiler für ein Cap-and-Trade-System in der Fortführung des Kyoto-Vertrags auf der Basis der Klimagerechtigkeit auf dem Tisch. Hätten wir das gemacht, hätten wir das gesamte Theater, was wir heute haben, nicht. Wir hätten relativ komfortabel das Klimaproblem gelöst. Ich sage Ihnen auch, wo der wesentliche Teil der Lösung gewesen wäre. Das chinesische Wirtschaftswachstum wäre deutlich niedriger verlaufen. Das bedeutet übrigens auch, wir, die Deutschen, die Franzosen, die Amerikaner, hätten wesentlich weniger daran verdient, dass China für uns die Klimagasemissionen durchgezogen hat, die China als Entwicklungsland durchziehen durfte, während wir das als Industrieland nicht durften. Das war ein gutes Arrangement, aber nicht fürs Klima. Also wir haben als Folge dieses Geschäfts, das sehr viel Wirtschaftswachstum produziert hat, haben wir das Klimaproblem massiv verschärft. Da sind wir jetzt mittendrin. Die ganzen NGOs waren nach Kopenhagen verzweifelt, wussten nicht mehr, was man tun soll, weil der große Plan war ja kollabiert. Die Chinesen mit den Amerikanern haben erklärt, wir verhandeln das Cap-and-Trade-System nicht weiter. Schluss. Und daraufhin hat man sich den Paris-Vertrag ausgedacht. Und da ist jetzt was Entscheidendes passiert. Man ist von einer globalen Lösung zu einer nationalen. Natürlich hat die nationale Lösung den Vorteil, es gibt eine Regierung, die kann Gesetze erlassen, die kann die Steuern erheben, die kann alles Mögliche machen. Aber es ist natürlich auch klar, wenn ich die Lösung letzten Endes über die Staaten organisiere, dann werden die verschiedenen Staaten nach ihrer Logik sich an die jeweilige Umsetzung machen. Und Jetzt ist bei den NGOs was Neues passiert. Die haben nämlich irgendwann erkannt, dass diese staatliche Lösung gar nicht so schlecht ist, weil nämlich über die sehr viel Geld mobilisiert werden kann für grüne Projekte. Und weil über diesen Fokus auf die eigene Nation dafür gesorgt werden kann, dass dieses Geld im eigenen Lande bleibt und im eigenen Lande ausgegeben wird. Wir haben seit Paris, ich würde mal sagen, mindestens in der Größenordnung 50 bis 100.000 hochbezahlte Positionen in einem, ich sage mal im weitesten Sinne, akademischen Umfeld, bei der alle diese Personen finanziert werden für ihre argumentativen Beiträge und ihre Projektbeiträge zu dieser grünen Transmission, in der wir im Moment gerade drin sind. Das heißt, dieser grüne Prozess, der hat viele Gewinner. Ich könnte auch sagen, da sind ganz viele, die sich eine goldene Nase daran verdienen, dass wir das Falsche machen. Da gibt es eine Menge Industrien, aber vor allen Dingen auch eine Menge Akteure. Die werden alle hoch bezahlt. Man hat das erlebt, als der Staatssekretär Greichen gehen musste. Da ging das mal durch Deutschland, was da für Netzwerke operieren. Und das heißt, da haben sich irgendwelche Eliten eingenistet in dieses nationale Paradigma. Und die haben dann erfunden, All Electric ist gut. Und wir müssen ein Vorbild sein. Und ich sag mal, wenn Sie das jetzt noch mit der evangelischen Kirche verbinden und mit einer gewissen Tendenz für Schuld büßen zu wollen, wenn Sie das Klimaproblem als einen Frevel an der Umwelt begreifen, wenn Sie irgendwelche Emissionen von Fabriken als Frevel begreifen, wenn Sie die Zerstörung von Biotopen als Frevel begreifen, und wenn Sie dann auch der Meinung sind, dass Sie persönlich schuld sind, dann müssen Sie Buße tun. Und dann landen wir bei dem Narrativ, das wir heute haben. Es muss wehtun. Es kann nicht so weitergehen wie bisher. Es geht nicht technisch. Es geht nicht mit Ingenieuren. Nein, unsere Seele muss aktiviert werden. Wir müssen etwas ganz anderes fühlen. Wir müssen uns mit der Natur verbinden. Wir sind in einem gemeinsamen Band. Wir sind ein Superorganismus. Und wir müssen unsere Schuld abarbeiten. Es muss wehtun. Aber wenn es richtig wehtut, dann bringt es auch Heilung.
Ja, und ich würde persönlich die These aufstellen, desto mehr es wehtut, desto mehr Leute wählen radikale Parteien. Ich meine, wir wollen nicht in die Politik einsteigen, aber wenn wir überlegen, dass AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht Richtung 30% sind, das sind ja diejenigen, die beide Seiten nicht so viel halten von diesem planwirtschaftlichen Weg, der ja gerade beschritten wird.
Und auch von dem evangelischen Bestrafungsweg. Also es gibt eine Menge Leute, die akzeptieren nicht, dass mutwillig ihr Wohlstand vernichtet wird. Es gibt viele Leute, die akzeptieren nicht, dass wir mit irgendwelchen Narrativen den Industriestaat Deutschland kaputt machen. Und da kann man noch so viele tolle Stories erzählen, die hören gar nicht mehr hin. Und wenn die etablierten Parteien alle dieselben, ich sag mal, dummen Stories erzählen, dann suchen diese Leute irgendwen anders, den sie wählen können. Weil eine der Parteien zu wählen, die diese Storys erzählen, das ist noch schlimmer als niemanden zu wählen. Und deshalb verstehe ich, dass wir diese Bewegung haben. Ich sehe aber in dieser Bewegung auch eine Chance. Die Politik oder mindestens die eine oder andere Partei könnte ja zu dem Schluss kommen, dass wir eine andere Klimapolitik brauchen, dass wir die Regulierungen ändern müssen, dass wir kein Verbrennerverbot für 2030 brauchen, sondern dass wir dringend klimaneutrale synthetische Kraftstoffe fördern müssen, weil das für das Klima besser ist, aber auch für unsere Industrie und insbesondere für den Bestand an Fahrzeugen, die da sind. Jede der Parteien, die sich heute als staatstragend sieht, könnte ja mit einem neuen Paradigma in den nächsten Wahlkampf gehen. Das wäre meine Empfehlung. Meine Empfehlung ist, Wer raus will aus der Misere, in der wir im Moment drin sind und in der auch die Parteien drin sind, der sollte mit einer anderen Logik in der Klimapolitik in den Wahlkampf gehen. Das liegt natürlich besonders nahe für die CDU, weil die war immer beteiligt, aber nicht jetzt. Jetzt ist sie Opposition. Zuvor war sie immer beteiligt, jetzt nicht. Jetzt könnte sie argumentieren, ja, wir wollen dieselben Ziele, aber mit einer viel, viel klügeren Politik, die schon in Deutschland sehr viel preiswerter ist und die wir außerdem mit einer globalen Dimension verbinden.
Das stimmt natürlich schon, wir wollen nicht weiter politisch werden, aber das Problem an der ganzen Sache ist, sie kann nicht alleine regieren und musste mit einer der Parteien regieren, die immer noch glaubt, es geht nur mit Vorgaben und so weiter. Also ich glaube, das ist das Grundproblem. Das Bundesverfassungsgericht hat auch dieses Urteil gemacht, wir hätten nur noch ein Budget. Ich meine ganz ehrlich, Sie haben gesagt, Paris ist ja letztlich nicht rechtlich durchsetzbar. Also eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht doch was geurteilt. Das wollen wir nicht Richterschelte machen, aber eigentlich etwas geurteilt, was eigentlich Quatsch ist, weil es uns zu was verpflichtet, was wir eigentlich politisch gesehen auch wieder ändern könnten.
Ja, ich bin voll bei Ihnen und ich habe selber dazu einen Kommentar geschrieben. Und man muss sich immer wieder vor Augen führen, zunächst einmal beinhaltet Paris keine Verpflichtung von der Art, dass man sich dieser Verpflichtung nicht jederzeit entziehen könnte. Noch einmal, die USA haben uns das vorgeführt. Man kann aus diesem Vertrag aussteigen und dann hat man unter dem Vertrag keine Verpflichtung mehr. Man kann auch wieder dazukommen. Die Verpflichtungen unter diesem Vertrag, die sind sehr blumig formuliert. Da ist nichts Präzises. Warum ist nichts Präzises dabei? Weil sonst die Staaten der Welt den Vertrag nicht unterschrieben hätten. Der Vertrag wurde nur unterschrieben unter der Prämisse, dass nichts Wesentliches verabredet wurde. Insbesondere die Amerikaner wären nie dabei gewesen, wenn man sich zu irgendwas Substanziellem verpflichtet hätte. Das bedeutet, dass die Verpflichtungen aus dem Paris-Abkommen diejenigen Verpflichtungen sind, die Staaten und in unserem Fall die EU aus diesem Abkommen ziehen. Wir haben uns in Deutschland, wir haben uns in Europa zu bestimmten Verpflichtungen entschieden und haben die größtenteils auch in Gesetzesform gegossen. Das sind aber keine Gesetze, die eine verfassungsändernde Mehrheit erfordern. Das sind ganz normale Gesetze, die man auch jederzeit wieder ändern kann. Aber diese Gesetze sind der harte Teil von Paris. Sie haben aber mit Paris gar nichts zu tun, sondern Paris ist nur die Story, relativ zu der man seine nationale Klimapolitik macht. Und da haben wir uns jetzt sehr weitgehend committed. Jetzt kommt unser Verfassungsgericht und versucht zu überlegen, wie weit müsste denn unser Commitment als Deutschland oder Europa unter dem Paris-Vertrag gehen. Und jetzt wird es total problematisch, weil der Paris-Vertrag überhaupt kein Budget festlegt. Es gibt wissenschaftliche Überlegungen zu einem CO2-Budget für die Welt. Diese Überlegungen auf Nationen umzurechnen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil die naheliegende Lösung, wir machen das pro Kopf für alle Länder dasselbe, diese naheliegende Lösung hat in der Historie niemals Zustimmung gefunden. Also insbesondere ist das Minimum, was man bei einer Lösung, die pro Kopf gleich ist, fordert, ist das Trading, also die Möglichkeit, dass der eine mit seinem Geld sich CO2-Rechte des anderen kauft, weil dieses Arrangement für beide Vorteile hat. Der eine braucht vielleicht dringend mehr Geld und hat genug CO2-Emissionen. Der andere braucht CO2-Emissionen und will nicht sein Geld verbrennen. Beide machen miteinander ein Arrangement. Und natürlich wäre ja klar, wenn wir irgend so etwas in Paris besprochen hätten, dann würde natürlich ein Land wie Deutschland sich international CO2-Emissionen kaufen und dafür sicher sehr viel Geld bezahlen, wodurch unser Budget ein ganz anderes wäre, als wenn wir sagen, alle haben pro Kopf dasselbe. Die Richter sind aber der merkwürdigen Argumentation eines Beirats Umwelt gefolgt, der behauptet hat, da wäre ein Budget verhandelt worden und es gäbe es in natürlicher Weise ein Budget und relativ zu diesem Budget müssen wir jetzt Politik machen. Also da ist ein massiver Denkfehler und irgendwie ist es gelungen, den Richtern zu vermitteln, und zwar als falsche Information zu vermitteln, es gäbe da so ein Budget, auf das man sich beziehen kann.
Jetzt haben wir es durch das Urteil. Aber die Frage, Professor Rademacher, für mich ist so ein bisschen, ich höre Ihnen zu und ich meine, Sie sind ja, ich würde ja fast schon sagen, im Klimazirkus. Das ist nicht, nicht missversteht. Es gibt ja diese Klimakonferenzen alle Jahre. Es wird seit Jahren rumdiskutiert. Wir haben sehr schön herausgearbeitet, dass Klima ein globales Problem ist und dass unser Ansatz geisterfahrermäßig eigentlich erscheint. Das, wir wollen gar nicht über Atomkraft sprechen. Jetzt wäre meine Frage zum Abschluss, wenn Sie einen Ausblick wagen möchten, die nächsten 10, 15 Jahre. Was für einen Weg sehen Sie für die Klimapolitik global und was für einen Weg sehen Sie für die Klimapolitik in Deutschland? Also Erwartung. Und dann können wir auch über Hoffnung auch gerne sprechen.
Zunächst einmal ist ja klar, es steht nirgendwo, dass Dinge gut ausgehen müssen. Und ich habe um das Jahr 2000 herum ein Buch publiziert, das heißt Balance oder Zerstörung. Und da ist beschrieben, dass die Welt 3 Optionen hat. Ich habe also gesagt, es läuft auf eine von 3 Optionen raus. Die eine sehr schöne Option ist eine weltweite ökologisch-soziale Marktwirtschaft mit entsprechenden Transfermechanismen und so weiter. Der habe ich 35% Wahrscheinlichkeit gegeben. Die zweite Möglichkeit ist der totale Kollaps. Dem habe ich 15% gegeben. Und der dritte Fall ist die Brasilianisierung der Welt. Das heißt, eine Welt, die immer stärker in Richtung einer Zweiklassengesellschaft marschiert. Und zwar auch in der reichen Welt. Als Reaktion auf den Druck, den man nicht durch vernünftige globale Kooperation auffängt. Und da gibt es durchaus Eliten, die Freude daran haben, wenn man die Zweiklassengesellschaft verschärft. Und da wird man viele Freiheiten verlieren. Da sind wir meiner Ansicht nach im Moment dabei. Und diese 3 Fälle habe ich damals schon beschrieben. Mit den Wahrscheinlichkeiten 35%, 15%, 50%. So, ich würde sagen, wir sind jetzt auf einem Weg, wo die Brasilianisierung wahrscheinlicher geworden ist. Der Kollaps auch. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Chance mehr auf eine kluge globale Lösung hätten. Wir haben für UNIDO und damit auch für den Herrn Dr. Müller in einem großen Projekt aufgezeigt, wie eine solche Referenzlösung aussehen könnte. Ich habe das eben ein bisschen angedeutet. Man kann das alles im Internet finden. Das ist der Verein Global Energy Solutions. Und das spielt eine große Rolle, dass wir deutlich das Wachstum in den Entwicklungs- und Schwellenländern fördern wollen und damit auch akzeptieren, dass doch der Energieverbrauch deutlich steigt, wobei wir den zur Hälfte über neue Erneuerbare und zur Hälfte über die zuverlässig steuerbaren Energien darstellen wollen. Und da spielen insbesondere die fossilen Energieträger mit Carbon Capture eine absolut zentrale Rolle. Ich halte das alles noch für möglich. Das hat eine Perspektive, sogar für ein Weltwirtschaftswunder. Und wir können nach unseren Überlegungen bis 2070 den Globus in Richtung Klimaneutralität bewegen, weil wir viel CO2 wieder aus der Atmosphäre holen können. Die meisten Menschen unterschätzen, wie sehr uns die Biologie hilft. Also die Biologie, vor allen Dingen die Pflanzenwelt, die Meere, die holen jedes Jahr 15 Milliarden Tonnen CO2 überschussmäßig aus der Atmosphäre. Wir reden immer über diese 39 Milliarden, die wir in die Atmosphäre entlassen. Wir entlassen noch viele andere Dinge in die Atmosphäre, die sind nicht energetisch, aber die Natur hilft uns. Es ist ganz entscheidend, dass uns die Natur hilft. Wenn wir jetzt die CO2-Emissionen Jahr für Jahr reduzieren und wenn wir gleichzeitig das biologische System stärken, Drum war es mir ebenso wichtig, dass wir den Regenwaldschutz betreiben. Dann bringt uns alleine der Regenwaldschutz, wenn wir es richtig machen, 3 Milliarden Tonnen CO2 nicht verschwendet dazu. Also wir verschwenden die heute, um Dinge abzudecken, die man zukünftig nicht mehr abdecken müsste, wenn wir es richtig machen. Dann stehen sie zur Verfügung, um die Emissionen abzusenken. Also ich will damit sagen, hoffnungslos ist das in Bezug auf die CO2-Seite nicht. Wenn wir jetzt das alles transformieren auf Deutschland und fragen, wie eine andere politische Mehrheit, und man muss das sehr oft auch noch in europäischen Dimensionen denken, oft braucht man auch eine dazu korrespondierende europäische Mehrheit. Die haben jede Möglichkeit, die Klimaziele, die wir in Europa haben, zu erreichen. Die Klimaziele halte ich für erreichbar. Und zwar kostenmäßig zu dem halben Volumen, das wir heute diskutieren. Aber dann ist entscheidend, dass wir das Carbon Capture auch nutzen. Also wir wissen alle, wir brauchen 20, 30 Gaskraftwerke dazu. Aber bitte nicht H2 ready. Das ist wieder dieses Narrativ, bei dem es jetzt unbedingt der grüne Wasserstoff sein muss, den sowieso keiner bezahlen kann und der auch nicht kommt. Nein, wir nehmen Erdgas und fangen das CO2 ab und sind sofort klimaneutral. Das heißt, wir müssen dann diese ganzen Offshore-Windräder, alles, was wir da geplant haben, müssen wir nur noch teilweise machen. Und wenn wir einigermaßen klug operieren, können die Leute ihre Heizungen behalten und müssen nicht alle eine Wärmepumpe haben. Und wenn wir einigermaßen klug operieren, können wir mit Verbrennermotoren fahren und müssen nicht alle in die Elektromobilität. Und dann müssen wir nicht überall Aufladepunkte und dann müssen wir nicht überall neue Netze zur Füllung der Aufladepunkte. All das, was wir uns da angetan haben, das muss ja nicht sein. Und das Gute ist, dass wir in Europa ja schon eine viel größere Vielfalt von Lösungen haben als in Deutschland. Also ich freue mich immer über die französische Nuklearenergie und ich freue mich jetzt, dass es weitere Partner gibt. Aber ich freue mich auch, dass es in Europa eine ganze Reihe Leute gibt, die sehr nachdrücklich für Carbon Capture votieren. Und interessanterweise war ja der norwegische Premier in Berlin und hat erklärt, er ist bereit, alles CO2, das die Europäer bis 2100 produzieren, alles CO2 bis 2100 ist er bereit, vor seiner Küste in seine alten Felder zu verpressen. Dieses Angebot liegt ja auf dem Tisch. Das ist ja schier unglaublich, dass es dieses Angebot gibt, wird bei uns viel zu wenig drüber geredet. Also eine kluge europäische Klimapolitik würde genau das ausnutzen.
Professor Rademacher, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Tour d'Horizon. Richtig, das wäre kluge Klimapolitik und ich glaube, wir können beide nur hoffen, dass die Erkenntnis reift, dass wir eben den Weg, den wir beschritten haben, uns nicht leisten können. Und letztlich müssen wir diese 100.000 wohlbezahlten Jobs, die da viele Modelle bauen, ich meine gerade die Modellrechnungen, die immer super sind, aber eigentlich gar nicht rechnen, wie ich festgestellt habe, nach dem Motto Weg zur Klimaneutralität, aber es kostet nichts. Und die Wunder annehmen bezüglich Speicher und Wasserstoff, dass die Modelle einfach mal entlarvt werden und wir einen vernünftigen Weg gehen, weil wir beide, uns beiden liegt es am Herzen, dass Klimapolitik gemacht wird und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben aufklären und möglichst viele Menschen erreichen, die erkennen, dass es eben einen besseren Weg gibt, mit dem wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, das eigentliche Ziel zu erreichen, als mit dem Weg, den wir heute beschreiten.
Und viel Geld einsparen.
Das höre ich natürlich als Ökonom sehr gerne. Professor Rademacher, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Super Gespräch. Und vielleicht haben wir dann in Zukunft die Gelegenheit, das weiter zu vertiefen. Würde mich sehr freuen.
Das machen wir. Danke.
Tja, halten wir fest. Wollen wir erfolgreiche Klimapolitik haben, muss diese effizient und effektiv sein, statt ideologisch. Sie muss global denken, statt national. Sie muss ökonomisch denken, statt planwirtschaftlich. also im Kern ganz anders sein als das, was hierzulande seit Jahren betrieben wird. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, Ihr Feedback und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.